Jesaja 8, ab Vers 23. Aber das Land, in dem jetzt Bedrängnis herrscht, wird nicht dunkel bleiben. Wie die frühere Zeit Schmach über das Land Zebulon und über das Land Naphtali gebracht hat, so wird die Folgezeit Licht bringen über das Gebiet an der Meeresstraße, das jenseits des Jordan zum Bezirk der Heiden hinüberführt. Denn das Volk, das in der Dunkelheit wandelt, wird ein großes Licht erblicken. Über die Bewohner des dunklen Landes wird ein helles Licht aufstrahlen. Du schenkst ihm eine tiefe Freude und wächst hellen Jubel. Sie werden sich freuen vor dir, wie man sich bei der Ernte freut, wie man jubelt, wenn man Beute austeilen kann. Denn das Joch, das auf ihnen lastet, und der Stab auf ihrer Schulter und der Stock des Zwingherrn wird zerbrochen werden, durch dich wie am Midianstag. Ja, alle Stiefel der Soldaten, die da dröhnend einherstampfen, und ihre blutbefleckten Mäntel werden verbrannt werden und werden ein Raub der Flammen sein. Denn uns ist ein Kind geboren und ein Sohn ist uns beschert. Auf seiner Schulter ruht die Herrschaft. Seine Namen sind ein wunderbarer Ratgeber, ein göttlicher Held, ein ewiger Vater, ein Fürst des Friedens. Seine Herrschaft wird weit reichen und der Friede wird endlos sein auf dem Throne Davids und in seinem Reich, denn er festigt und stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit für alle Zeiten. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies alles vollführen.
Herr, wir möchten hören, was du zu uns zu sagen hast. Lass dieses Wort, das wir gerade gehört haben, in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen, dass es wächst und aufgeht und Frucht bringt in unserem Leben. Amen. Ja, noch einmal dieser Jesaja-Text. Hast du vorne noch ein Bild vielleicht? Mal gucken. Genau, wunderbar. Noch einmal dieser Jesaja-Text, der uns seit Wochen beschäftigt hat. Wer dabei war in den letzten Wochen, der weiß, was der Hintergrund dieses Textes ist. Der weiß um die Bedrohung, in der sich das kleine Land Juda damals befindet, von den Königen von Syrien und Israel, die sich gegen sie verbündet haben, von der Angst, die umgeht im Land angesichts dieser Übermacht. Der weiß um die Hoffnungslosigkeit, in der sich das Volk zu befinden scheint, wo klar ist, wir haben eigentlich gar keine Chance hier. Der weiß, wie dunkel es aussieht zu dieser Zeit. Was bleibt da noch, wenn man völlig verloren ist? Was bleibt da noch, wenn die Übermacht einfach viel zu groß ist? Was bleibt, wenn man keine Chance hat? Da braucht's einen Helden. Ja, einen Helden. Das ist es, was Gott hier verspricht. El Gibor. In manchen Übersetzungen ist es übersetzt mit mächtiger Gott. Und tatsächlich heißt das Wort in seiner Wurzel zunächst einmal mächtig. Heißt es zunächst einmal männlich. Stark, siegreich. Und da kommen so Bilder sofort in den Kopf, wenn man dieses Wort liest. Bilder zum einen vielleicht aus der Bibel, da denkt so mancher vielleicht an Simson, der einen Eselskinnbacken packt, der da gerade am Wegesrand liegt. Und damit hunderte seiner Feinde einfach erschlägt. Der die Ketten der Philister so einfach wegsprengt, wie wenn die gar nichts wären. Ein Held halt. Oder an David, der gegen Goliath auftritt, diesen übermächtigen Riesen. Keiner kann sich vorstellen, wie man ihn besiegen kann. Dem ganzen Heer zittern die Knie und dann kommt David mit einer Schleuder und 5 Steinen. Und Goliath lacht und sagt, ist das ein Witz oder was? Und David sagt, du kommst zu mir mit Speer und mit Schwert, aber ich komme zu dir mit der Hilfe des Herrn. Und dann besiegt er den Goliath. Oder es fallen einem ganz andere Gestalten ein, so aus der Geschichte, aus den Sagen, aus was man sich so erzählt, vielleicht der Kampf von Achilles gegen Hektor oder Siegfried, der den Drachen besiegt oder Superman mit Hitzeblick und übermenschlicher Schnelligkeit. Das wäre doch jetzt was in Juda so in dem Moment. Der würde helfen oder so, vielleicht aus ganz aktuellem Anlass, Luke Skywalker oder so, ja. Genau. Oder natürlich Tiglath-Pileser III., von dem habt ihr auch schon gehört in den letzten Wochen, der mächtigste Mann der damaligen Welt. Wenn man sich den als Verbündeten holt, dann ist man doch auf der sicheren Seite. Oder? Und wir kennen all diese Heldengeschichten, ob erfunden oder nicht. Wir sind damit aufgewachsen, wer ein bisschen irgendwie sich mit irgendwas beschäftigt, was von Disney kommt, der kennt diese Helden-Stories in- und auswendig, aber der ist auch immer wieder über eines gestolpert, was sich durch alle Heldengeschichten durchzieht, ob sie in der Bibel stehen oder woanders. Nämlich die Tatsache, dass die menschlichen Helden alle irgendwo dann ein Problem haben. Irgendwo eine Schwachstelle haben, über die sie dann regelmäßig stolpern. Beim Simson heißt sie Delilah. Bei David heißt sie Bathseba. Achilles hat die berühmte Achillesferse und Siegfried hat auch eine verwundbare Stelle. Bei Superman ist es Kryptonit und beim nächsten wieder was ganz anderes. Diese Helden, die taugen alle auf lange Sicht dann nichts. Wir wissen das, wir haben das gelernt, dass Helden immer einen dann auch irgendwo enttäuschen. Dass es immer irgendwo ein Problem gibt und dass der Held dann plötzlich doch nicht so heldenhaft ist. Auch hier in der Geschichte sieht es nicht anders aus. Und Gott spricht durch den Jesaja ja auch in den anderen Kapiteln eine ganze Menge darüber, dass auch der große Held Tiglath-Pileser III. Nicht der Richtige ist. Dass er zwar ein mächtiger König ist, aber dass es falsch wäre, auf ihn zu vertrauen, statt auf Gott zu vertrauen. Und demgegenüber stellt Gott jetzt ein neues Versprechen. Er verspricht einen Helden, einen Gott-Held. So komisch das dann auch klingt, das ist eigentlich die beste Übersetzung dieses Titels, der hier steht, so mit Bindestrich. Gott-Held. Gott selbst kommt, wird selbst zum Helden, will selbst zu dem werden, der mit aller seiner Macht kommt und sein Volk rettet. Da kommt er dann, jetzt endlich, der lang ersehnte Held. Ja, das hätten sich manche wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Und damit sind wir dann ja mittendrin in der Advents- und Weihnachtsgeschichte, wo die Botschaft lautet, Gott selbst kommt in die Welt und rettet die Welt. Und das selbst kann man gar nicht genug betonen an dieser Stelle. Da, wo alle Menschen irgendwo unzulänglich sind. Da, wo man menschlich nichts mehr machen kann. Da, wo die Dunkelheit am tiefsten und unüberwindbar ist. Wo die Feinde unbesiegbar sind. Wo es keine Hoffnung mehr gibt. Da kommt Gott einfach selbst. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott selbst kommt und rettet die Welt. Aber er kommt halt so anders. So total anders als alles, was man erwarten würde. Helden sehen doch anders aus. Er kommt als kleines Kind. Und genau darin liegt seine heldenhafte Stärke. Wer versteht, was hier passiert, der begreift, dass Gott sich mit den Menschen identifiziert. Dass er nicht als der Überlegene kommt, nur als der Herrscher, der über allem anderen steht und trotzdem einfach so weit weg ist, dass sich keiner mit ihm messen und vergleichen kann, dass keiner überhaupt nur einen Bezug zu ihm bekommen kann, weil er so völlig anders ist. Nein, Gott wird klein, wird ein Kind, wird ein Mensch, wie du und ich. Er kommt hinab in unsere Dunkelheit. Er kommt hinab auf diese Welt mit all ihren Schwierigkeiten. Er fährt nicht bloß mal drüber und macht alles gut, sondern kommt da mitten rein in die Situationen, in die Dinge, die dich und mich beschäftigen, die unseren Alltag darstellen, die Schwierigkeiten überhaupt erst ausmachen. Er kommt rein in diese Welt, die von Bosheit geprägt ist. Er kommt rein in diese Welt, wo sich alle gegen ihn stellen. Er kommt rein in diese Welt, wo sich die Menschen nicht mehr für Gott interessieren. Und er kommt rein in diese schmutzige, sündige Welt. Er kommt rein in diese Welt, die so viel kaputt gemacht hat und so viel Sünde auf sich geladen hat. Er kommt mitten rein in diese Situation. Und er macht sich klein. In all seiner Größe, der große Gott, der Herrscher des Himmels und der Erde, unfassbar groß, ihn kann man nicht messen, ihn kann man nicht beschreiben, ihn kann man gar nicht denken. Das ist ja immer nur so ansatzweise, dass wir überhaupt erfassen können, wer dieser Gott ist. Und er macht sich klein. Er wird ein Kind. Er wird arm. Für uns, er, dem alles gehört, der allen Reichtum hat, die größte Herrlichkeit überhaupt, der nichts hat, was er sich noch wünschen könnte, was ihm irgendwie versagt bliebe. Dieser Gott macht sich arm für uns, so wie wir arm sind. Vielleicht nicht immer unbedingt finanziell. Hier in Deutschland sind wir ja sehr gut gestellt, da, wenn man das im weltweiten Vergleich sieht, und doch arm an so vielen Dingen, die uns Menschen fehlen. Und da kommt Gott hinein. Mitten rein. Gott kommt als Mensch und nimmt unsere Menschlichkeit auch an sich. Gott kommt als Mensch und nimmt unsere Last auf sich. Gott kommt als Mensch und trägt unsere Sünde. Das ist ja dann der Höhepunkt der Geschichte, dass er, Jesus Christus, dieser Mensch, meine Schuld, deine Schuld, unsere Sünde auf sich nimmt und sie ans Kreuz trägt an unserer Stelle. Paulus schreibt es so schön, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. So klein macht sich Gott. Ist das ein Held? Sehen so Helden aus? Aber wer dann hinter die Kulissen dieser Geschichte schaut, wer versteht, was hier wirklich passiert in Bethlehem und dann auf Golgatha am Kreuz, der begreift, dass hier der größte Held der Geschichte kommt. Der begreift, dass hier die Sünde besiegt werden wird, dass die Mächte der Finsternis besiegt werden, dass die Welt besiegt wird, dass der Tod besiegt wird, dass alles, was irgendwie problematisch ist, besiegt wird in diesem Jesus Christus, der bereit war, Mensch zu werden, all diese Dinge auf sich zu nehmen und sie ans Kreuz zu tragen. Der Sieg auf ganzer Linie, das ist ein Gottheld. Und es hätte keinen Menschen gegeben, der auch nur ansatzweise irgendwas in diese Richtung hätte tun können. Aber Gott selbst ist bereit zu kommen und die Welt zu retten. Darum geht's im Advent. Jetzt haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass es im Advent so ganz verschiedene Perspektiven gibt. Und dass wir ganz stark natürlich immer so die nach hinten orientierte Perspektive haben, zu sagen, wir erinnern uns an das, was damals geschehen ist. Aber das Advent auch mit sich bringt die Frage, was heißt denn das heute für mich, wenn Jesus heute doch immer noch zu mir kommt und dann Advent eben auch diese Zukunftsfrage stellt, was bedeutet es, wenn ich weiß, dass dieser Jesus einmal wiederkommt, dass wir immer ja noch darauf warten, dass er dann kommt in der Zukunft. Und natürlich ist es spannend, auch an dieser Stelle einfach nochmal zu schauen, was denn das dann konkret heißt, wenn Gott selbst kommt und der Retter wird. Wenn Jesus damals meine Sünde trug, dann heißt es doch, dass Gott selbst nicht nur gekommen ist als Retter, sondern das heißt es für mich heute, er kommt, Gott selbst wird mein Retter, mein Retter, meiner. Das kann man gar nicht genügend betonen, das ist ja nicht nur eine historische Tatsache, irgendwann ist Jesus mal gestorben, irgendwann hat er mal irgendwelche Sünden getragen. Oder so ganz allgemein, wie wir das immer gerne machen, er hat die Sünden der Welt getragen und das ist natürlich richtig, ja? Das hat ja nicht nur auf einzelne Personen begrenzt, sondern so umfassend war sein Opfer und so gewaltig war sein Sieg, dass es für die ganze Welt reicht. Aber trotzdem ist es dann oft so einfach, so in so diesen großen Dimensionen zu denken und zu reden und dabei völlig zu verpassen, was das dann konkret für mich heißt. Denn die ganze Welt, das schließt ja mich mit ein. Und da wird es persönlich im Hier und Heute. Gott hat doch in Jesus meine Sünde besiegt. Gott hat meinen Feind geschlagen. Gott hat die Welt, die mir Angst macht, besiegt. Er hat meinen Tod überwunden, selbst wenn der von mir aus gesehen noch in der Zukunft liegt, weiß ich, in Jesus Christus ist er bereits überwunden und ich werde Leben haben in Ewigkeit durch ihn. Jesus hat mich mit Gott versöhnt. Wenn es dann heißt im Johannes, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Dann wird es ganz konkret für mich. Er hat mir das Recht gegeben, Gottes Kind zu werden. Viele Jahre nach der Weihnachtsgeschichte in der Offenbarung, die wir auch in letzter Zeit angeschaut haben, immer wieder, da sieht Johannes noch einmal diesen auferstandenen Jesus. Da hört er ihn noch mal reden, Worte, die in die Zeit nach Weihnachten, in die Zeit nach Ostern hineingehören, in die Zeit, in der wir eigentlich immer noch leben, die zu den Menschen damals gesprochen haben, wie zu den Menschen heute. Und eine der Dinge, die Jesus dann sagt in der Offenbarung ganz konkret ist, er sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Das sind Worte für das Hier und Heute. Das sind Worte, wo es darum geht, dass er doch heute noch kommt. Dass er heute dasteht und vor der Tür steht und klopft und sagt, ich möchte zu dir kommen. Ich möchte Teil deines Lebens werden. Ich möchte bei dir mit dabei sein. Und der große Sieg, den ich damals errungen habe, der kann dein Sieg heute werden. Ich stehe an der Tür und klopfe. Und da stellt sich mir genau die Frage, mit der wir diesen Gottesdienst heute Morgen angefangen haben, in diesem Lied. Ja, was mache ich denn, wenn er klopft? Wie soll ich dich empfangen? Was mache ich dann? Da gibt es natürlich die Variante, hinter der Tür stehen und warten, dass er irgendwann weggeht. Ne? Das geht natürlich auch. Ja? So tun, als wäre keiner zu Hause oder was auch immer. Oder so mit angelegter Kette die Türe öffnen und mal nachschauen und dann möglichst schnell abwimmeln. Aber das wäre ja Blödsinn, wenn Gott selber hier kommt. Die Antwort wäre doch, die Tür zu öffnen. Und ich glaube, dass es heute Morgen vielleicht schon den einen oder anderen hier im Raum gibt, wo das die richtige Antwort wäre, zu sagen, ich verstehe, dass Gott selbst, der gekommen ist in Jesus und der heute kommt zu mir in diesem selben Jesus, dass es Zeit ist, ihm einfach mal die Tür aufzumachen und zu sagen, hier, komm in mein Leben, werde Teil davon. Ich möchte es erleben, dass dieser Sieg, dass er für mich gilt. Ich verstehe, dass du meine Sünde getragen hast. Ich verstehe, dass du meinen Tod besiegt hast. Ich verstehe, dass du die Welt besiegt hast, die mir das Leben schwer macht. Und ich verstehe, dass du mir das Recht geben möchtest, Gottes Kind zu werden. Und ich mache dir die Tür auf. Und ich sage, ja, ich will das. Komm rein, Jesus. Sei willkommen. Ich weiß auch, dass für ganz, ganz viele in diesem Raum das schon längst Realität geworden ist. Das ist vielleicht schon lange Vergangenheit, viele Jahre her, dass du diese Tür aufgemacht hast und dass Jesus eingezogen ist in dein Leben und dass er Platz genommen hat an deinem Tisch und gesagt hat, jetzt bin ich da, Gott selbst kommt in dein Leben. Und er ist ja nicht weggegangen seither. Seither ist er da und begleitet dich und lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Dann ist Advent heute vielleicht einfach wieder neu die Gelegenheit, das mal wieder richtig zu feiern, was hier eigentlich passiert. Gott selbst kommt und wird mein Retter. Wie gewaltig ist denn das? Der Gott hält. Mein Held. Das ist die Gegenwartsdimension. Aber damit sind wir ja noch gar nicht fertig, denn Advent heißt ja immer auch in die Zukunft rauszuschauen und festzustellen, dieser Jesus, er kommt wieder. Er ist damals gekommen, er ist heute bei mir und er wird kommen und da sein in Ewigkeit und dann kommt er nimmer als kleines Kind. Dann kommt er als der Herr des Universums. Dann kommt er als der, der jetzt schon auf dem Thron sitzt, neben dem Vater. Dann kommt er als der, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erde. Dann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist, dass er der Held ist, dass er Gott hält, der Retter der Welt ist. Und wir haben das heute schon begriffen und feiern das heute schon vor, was dann passieren wird. Er wird kommen und dann wohnt Gott selbst für immer bei uns. Was für ein gewaltiger Tag wird das sein? Selbst Weihnachten verblasst mit seinen großen Feierlichkeiten, mit all dem, was wir Menschen da betreiben und was wir feiern und was wir auftischen und was wir an Dekoration machen und an Geschenken bringen. Und so. Das verblasst gegenüber dem Fest, das dann gefeiert wird, wenn Jesus kommt, der König. Da kommen so Bilder dann aus der Offenbarung, wenn der Sieger kommt mit dem weißen Pferd, der besiegt hat, der die Macht hat, der alles neu macht. Oder Paulus im 2. Korintherbrief, der von dem Christus schreibt, der uns immer in seinem Triumphzug mitziehen lässt. Und da kann man sich richtig vorstellen, diese große Parade, wenn er kommt, der Sieger, und jedes Knie sich beugt und alle ihn feiern. Und wir sind mit dabei. Dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann wird alles, was Leid macht, alles, was uns hier noch Probleme macht, alles, was uns leiden lässt, was uns Angst macht, was uns nach dem Helden diese Sehnsucht wird besiegt und wird beendet. Wir lesen, wie der Tod und seine Macht und der Feind, wie sie in den See aus Feuer geworfen werden. Wir lesen, wie Gott noch alles neu macht und alle Tränen trocknet. Und wir lesen, wie er für immer bei uns bleibt. Das ist ein Held. Wo menschliche Helden scheitern, wo Menschen viel Gutes bewirken und doch immer wieder da an diese Grenze kommen, wo sie sagen, ja gut, okay, bis hierhin hat's gereicht, aber es bleibt noch so viel zu wünschen übrig, da kommt Gott und macht alles neu. Da kommt Gott und macht alles gut. Und wenn wir jetzt Advent feiern, dann feiern wir vor, was wir eines Tages richtig groß feiern werden. Unser Gott ist der Held. Unser Gott ist der Sieger. Wir feiern Advent, wir feiern Weihnachten diese Woche auf unsere ganz eigene Weise, mit unserer eigenen Kultur, mit dem, was sich über die Jahre auch geprägt hat. Wir zünden unsere Lichter an, um ihren Schein in die Dunkelheit reinzuwerfen. Und immer wieder kommt die Botschaft, es gibt noch Hoffnung. Hoffnungsschimmer. Da gibt es was, das alles ändern wird, die Dunkelheit beenden wird. Und wir werden am Donnerstag im Stall gemeinsam feiern, wie Gott dieses Kind wird und auf die Erde kommt als ein Kind. Aber heute Morgen möchte ich doch gern einfach euren Blick über dieses kleine Kind hinausschauen und hinausrichten. Auf den Gottheld, auf den Sieger, auf die Größe und die Herrlichkeit und die Macht, die hinter all dem steht. Mein Jesus, der Sieger, mein Retter, der, der in Ewigkeit triumphiert, der Gottheld. Ihn dürfen wir heute einfach mal richtig feiern. Und so beten wir und sagen, Jesus Christus, Herr der Herren, Gott Held, ewiger Sieger. Es ist großartig zu begreifen, was du getan hast. Du warst doch nicht so schade, auf diese Welt zu kommen. Mitten hinein ins Getümmel bist du gekommen, bist Mensch geworden, ganz klein für uns. Und doch hast du Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit mitgebracht und du hast gesiegt, triumphiert, am Kreuz all das getragen, was uns zu schaffen macht, am Kreuz unsere Sünde weggetragen, hast uns versöhnt mit dem Vater, hast uns das Recht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Und dann bist du eingezogen in unser Leben, hast uns Gottes Herrlichkeit mitgebracht, bist mit deinem Heiligen Geist in uns wohnen kommen. Wie gern möchten wir dich heute Morgen feiern. Wie gern möchten wir dir heute Morgen neu die Ehre geben. Und dann schauen wir voraus und wir können nur ahnen, wie es eines Tages sein wird, wenn du in Herrlichkeit wiederkommst. Wir können nur andeutungsweise begreifen, was für ein Fest das sein wird, wenn du endgültig triumphierst und wir mit dir auf der Siegerseite stehen. Und so preisen wir dich heute Morgen, Jesus. Und wir geben dir die Ehre. Amen. Und das werden wir jetzt weitermachen. Unser Lobpreisteam kommt wieder nach vorne. Wir möchten ganz bewusst auch eine Zeit nehmen, um Gott einfach Antwort zu geben. Und die Antwort, wie gesagt, die kann heute Morgen am allereinfachsten einfach darin bestehen, dass du ihn feierst. Das tust, das feierst, was er getan hat, das feierst, was er tut in deinem Leben, das feierst, was er tun wird. Das kann man schon feiern, weil es Gewissheit ist. Das könnte heute Morgen eine Antwort sein. Dann gib ihm einfach Ehre in den Liedern. Preis ihn mit deinen eigenen Worten. Heb ihn hoch, diesen Gott. Vielleicht ist die Antwort heute Morgen auch, dass du sagst, hey, ich höre das alles und ich habe begriffen, bei mir steht Jesus immer noch vor der Tür und er klopft. Dann könnte die beste Antwort heute Morgen sein, dass du ihn einfach einlädst. Dass du jetzt diese Zeit nutzt, um zu ihm zu reden, egal ob leise oder laut, vielleicht auch mit jemand anderem gemeinsam, dass du kommst und sagst, Jesus, ich mache dir heute Morgen die Tür auf. Ich möchte, dass du Teil meines Lebens wirst. Komm herein. Und so möchten wir gemeinsam beten in Liedern und Worten. Dort hinten wird unser Gebetsteam sein. Wenn jemand gerne jemand anders hätte, der mit dir betet, dann geh dorthin. Wenn Gott zu dir redet und was sagt, was die ganze Gemeinde betrifft, komm zu mir nach vorne, dass du es weitergeben kannst. Lass uns einfach ganz bewusst zu Gott kommen und ihm Antwort geben.